Wir sind heute weiter unterwegs in der kleinen Reihe Viermal allein. Wir haben uns jetzt mit drei Themen beschäftigt und wenn die Präsentation auftaucht, genau, dann sehen wir das. Wir haben uns beschäftigt mit der Gnade. Wir haben uns beschäftigt mit dem Glauben als Antwort auf die Gnade. Wir haben uns beschäftigt mit der Bibel und es fehlt jetzt noch der Mittelpunkt. Das, wo alles sich drumherum sortiert, und zwar Christus. Wir wollen uns heute mit Jesus beschäftigen und ich möchte euch mitnehmen in der Predigt an vier Orte, die von zentraler Bedeutung sind, wenn wir verstehen wollen, wer Jesus ist und was es mit Jesus auf sich hat. Vier Orte, die von zentraler Bedeutung für Jesus sind. Und ich möchte einen Text lesen als Einstieg, der uns auch schon so einen Ausblick darauf gibt, mit wem wir es da zu tun haben. Aus dem Hebräerbrief, einen sehr bekannten Abschnitt aus Hebräer 1. Und zwar möchte ich das ganze erste Kapitel aus dem Hebräerbrief lesen, die Verse 1 bis 14. Wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Er ist kein Autor genannt, aber wir können unendlich dankbar sein, weil das ein sehr, sehr schöner Brief ist, der uns einige wunderbare Bilder über Jesus zeichnet. Und das beginnt schon hier im ersten Kapitel. Wir lesen da: Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist das Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt? Und weiter: Ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er: Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Und von den Engeln sagt er: Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Von dem Sohn aber sagt er: Dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Und das Zepter seiner Herrschaft ist ein gerechtes Zepter. Du liebst das Recht und hasst das Unrecht. Darum, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude wie keinen deiner Gefährten. Und du, Herr, hast vor Zeiten der Erde Grund gelegt. Die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle veralten wie ein Gewand. Du rollst sie zusammen wie einen Mantel und wie ein Gewand werden sie gewechselt. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre enden nie. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße? Sind sie nicht alle nur dienende Geister ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen? Alleine in diesem ersten Kapitel lernen wir unheimlich viel über Jesus. Wir lernen über Jesus, dass er das fleischgewordene Wort Gottes ist. Wir lernen über Jesus, dass er an der Erschaffung der Welt beteiligt gewesen ist. Wir lernen über Jesus, dass er der Erbe alles ist, was wir hier sehen. Wir lernen über Jesus, dass er ewig Bestand hat. Wir lernen über Jesus, dass er Gott selbst ist. Wir lernen hier eine Menge über Jesus. Und ich möchte euch jetzt an vier Orte mitnehmen unter der Überschrift. Das ist ein schönes Zitat, was ich noch gefunden habe, das ich an Anfang stellen möchte, was auch so ein bisschen hier aus diesem ersten Kapitel rauskommt. Jesus ist Gott, der sich in einer Sprache vorstellt, die der Mensch verstehen kann. Jesus ist Gott, der sich in einer Sprache vorstellt, die der Mensch verstehen kann. Also durch Jesus haben wir eine Idee davon, wer Gott ist. Gott stellt sich selbst vor. Und als Überschrift: Allein Jesus führt Gott und Mensch zueinander. Allein Jesus führt Gott und Mensch zueinander. Und das sehen wir, wenn wir durch diese vier Orte gehen, wie das geschieht. Der erste Ort, Oh, da ist die... Oh nein, das war ein Fehler. Dann ist die Präsentation nicht ganz rübergekommen. Dann müssen wir das ohne Präsentation machen. Ist aber nicht schlimm. Passiert manchmal. Es gibt sonst noch hinten die Handouts, die man mitnehmen kann. Da steht es richtig drauf. Also der erste Ort, an den ich euch mitnehmen möchte, ist Bethlehem. In Bethlehem kommt Gott zu den Menschen. Das ist der erste Ort, an den wir reisen. In Bethlehem kommt Gott zu den Menschen. In Bethlehem ist Jesus geboren. Wir lesen das. Wir werden, wenn wir in die Weihnachtszeit bald wieder reinkommen, das fängt ja jetzt schon in den Geschäften langsam an, werden wir uns damit beschäftigen, dass wir in den Evangelien darüber lesen, wie Jesus geboren wurde. Und Bethlehem ist der Ort, wo Jesus auf die Welt kommt. Geboren durch Maria, gezeugt von Gott. Und das ist enorm wichtig, dass wir das verstehen, was da passiert ist. Dass Gott Mensch geworden ist. Und nur deshalb kann Jesus Gott und Mensch zusammenbringen. Nur deshalb kann er Mittler zwischen Gott und Mensch sein. Weil er beides in sich hat. Weil er von beidem herkommt. Und weil er zu beiden hingehört. Wenn man zum Beispiel manchmal als Politiker unterwegs ist oder als Geschäftsmann, dann ist man froh, wenn man einen guten Übersetzer an seiner Seite hat, der einem hilft, in einer fremden Kultur zurechtzukommen. Das Beste ist dabei natürlich ein Übersetzer, der beide Sprachen auf gleichem Niveau sprechen kann und der idealerweise auch beide Kulturen hundertprozentig verstehen kann. Der kann einem helfen, einige Fettnäpfchen zu vermeiden, wenn man so unterwegs ist. Und der kann einen ganz genau übersetzen. Das ist ein idealer Vermittler, so ein Mensch, zwischen zwei Kulturen. Und so ein Vermittler, der beide Sprachen sprechen kann, die Sprache Gottes und die Sprache des Menschen, der beide Kulturen versteht, Gottes Kultur im Himmel und die menschliche Kultur auf Erden, so einer ist Jesus. Und wir lesen im Hebräerbrief in Vers 5 eine Aussage, die manchmal falsch verstanden wird. Wenn da gesagt wird, denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt und ich will ein Vater für ihn sein, er wird mein Sohn sein. Da verstehen manche darunter, dass Jesus einen Anfang hatte, als wäre er wirklich in der Ewigkeit irgendwann gezeugt gewesen. Aber das ist damit gar nicht gemeint, sondern Jesus hat schon immer existiert. Jesus war schon immer da, selbst bevor er auf die Welt gekommen ist. Das Bild, warum es hier geht in Hebräer 1, Vers 5, bezieht sich auch nicht nur auf die Geburt in Bethlehem, sondern es geht darüber hinaus. Und wenn wir dieses Zitat anschauen aus den Psalmen, wo es hergenommen ist, dann sehen wir, dass diese Aussage von Gott gemacht wird zu König David. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ein Bild, was in den alten Kulturen benutzt wurde als eine Königseinsetzung. Also der König ist ein von Gott eingesetzter Sohn, ein von Gott gezeugter Sohn. Das macht deutlich, wie sie sich verstanden haben, die Könige damals. Und hier sagt das Gott zu Jesus und macht seinen Anspruch auch deutlich, du bist als König eingesetzt. Und das meint also nicht, dass Jesus einmal angefangen hat zu existieren und von Gott irgendwann gezeugt worden ist, sondern es bedeutet, Jesus gab es schon immer. Jesus ist Mensch geworden, aber der Anspruch Jesu ist ein anderer, nämlich König der Welt zu sein, König über alles. Und nur durch Jesus wissen wir es, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Darum ging es zum Beispiel auch am Freitag im Seniorencafé. Also wenn ihr da nicht hinkommt, dann verpasst ihr auch manche interessanten Themen, weil wir uns damit beschäftigt haben, woher wissen wir, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Und die Antwort darauf ist, durch Jesus. Über Jesus wird in Johannes 1, 18 gesagt, keiner hat Gott jemals gesehen. Nur der Gott, der im Schoß des Vaters sitzt, hat ihn uns kundgemacht. Also Jesus kennt den Vater und er hat uns vorgestellt, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Und als Jesus sich verabschiedet von seinen Jüngern, sagt einer seiner Jünger, zeige uns den Vater. Und man spürt fast in diesem Text, wie Jesus zusammenzuckt, seufzt, fast schon die Hand vors Gesicht hält und sagt, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Was für eine Aussage. Jesus sagt, schau mich an und du siehst Gott. Natürlich nicht vom Äußeren, sondern vom Wesen her, vom Charakter her. Aber wir wissen, mit was für einem Gott wir es zu tun haben, weil wir Jesus kennenlernen dürfen. Und wo lernen wir ihn kennen? Vor allem durch Gottes Wort. Damit haben wir uns ja beim letzten Mal beschäftigt. Und da vor allem wiederum in den vier sogenannten Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die uns ein Bild von Jesus aus verschiedenen Perspektiven zeichnen, verschiedene Facetten von Jesus vor Augen malen. Und man sagt allgemein, Matthäus zeigt Jesus von jüdischer Seite, als Messias, als König der Juden. Also ein sehr stark jüdisch geprägtes Evangelium. Markus stellt uns Jesus als Diener Gottes vor, als den, der handelt. Lukas stellt uns Jesus als den perfekten Menschen vor. Ein Ideal, was vor allem griechische und römische Kultur angestrebt hat. Die Suche nach dem perfekten Menschen. Und Lukas bedient diese Suche und verweist auf Jesus. Und Johannes, der uns Jesus als ewigen Gottmensch vorstellt. Wo der Ursprung, er erwähnt nicht, wie Jesus geboren ist, sondern Jesus ist einfach da. Und er ist der von Gott gekommene Mensch. Und so zeichnen uns die vier Evangelien gemeinsam ein reiches Bild von Jesus. Und ich möchte euch ermutigen, euch mit diesem Bild von Jesus auseinanderzusetzen, die Evangelien zu lesen. Und wenn ihr das noch nie getan habt, wenn ihr noch keine Vorstellung habt, wo ihr in der Bibel anfangen sollt, ermutige ich euch, entweder Markus zu lesen, weil es das kürzeste und knappste Evangelium ist, wo aber alles Wichtige drin ist, oder Johannes, weil uns dort ganz stark eben auch die Bedeutung von Jesus für unser Leben vor Augen gemalt wird. Aber beschäftigt euch mit Jesus, denn wenn ihr euch mit Jesus beschäftigt, dann lernt ihr Gott kennen und wisst, mit wem wir es da zu tun haben. In Bethlehem kommt Gott zu den Menschen, damit wir Menschen Gott kennenlernen dürfen. Das Zweite. Auf Golgatha schließen Gott und Mensch Frieden miteinander. Also die zweite Station ist Golgatha, die Schädelstätte, der Ort, an dem Jesus gestorben ist. Und das finde ich faszinierend, wenn man sich mit dem Leben Jesu beschäftigt. Wir lesen über seine Geburt, dann lesen wir im Lukas einen kleinen Ausschnitt darüber, wie Jesus als Teenager gewesen ist, als er verloren gegangen ist in Jerusalem. Und dann lesen wir lange wieder nichts von ihm, bis er 30 Jahre alt ist. Und wir wissen nicht, was dazwischen alles gewesen ist. Wir wissen, sein Vater war Zimmermann und dass Jesus diesen Beruf wahrscheinlich auch gelernt hat und mit seinem Vater zusammengearbeitet hat. Wir können sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Vater von Jesus, also der ihn adoptiert hat, nicht der leibliche Vater, weil Gott ja sein Vater ist, aber dass Josef irgendwann gestorben ist, weil wir nichts mehr von Josef lesen, als Jesus seinen Dienst beginnt mit 30. Und wahrscheinlich ist er irgendwann zwischen 12 und 30 verstorben. Und dann hatte Jesus die Verantwortung als ältester Sohn für seine Familie, für seine Geschwister und für seine Mutter, die er dann irgendwann an einen anderen am Kreuz übergibt. Und dann plötzlich taucht Jesus auf. Bei Johannes dem Täufer, seinem Cousin, lässt sich von ihm taufen. Und dann beginnt sein öffentlicher Dienst, die Taube oder der Heilige Geist, der wie eine Taube vom Himmel herabkommt, Gott, der sich zu Jesus bekennt, und damit beginnt sein öffentliches Wirken. 3 Jahre lang ist Jesus dann unterwegs als Reiseprediger, der das Reich Gottes predigt, das in seiner Person angebrochen ist, der Umkehr predigt, der hinterfragt, was die Menschen bisher geglaubt haben oder wie sie das umgedeutet haben und ausgelegt haben, was sie im Alten Testament wiedergefunden haben, und der die Machtbasis der Herrscher in seiner Zeit erschüttert, den Anspruch des Kaisers in Rom, aber auch den Führungsanspruch der religiösen und politischen Eliten in Israel. Und das nervt diese Leiter. Da sind sie furchtbar sauer über Jesus. weil sie ihre Felle wegschwimmen sehen, wie die Menschen ihm hinterherlaufen. Und als Jesus immer unbequemer wurde, da fingen diese Führer an zu fragen, wie können wir diesen Jesus loswerden? Der muss weg. Der wird uns gefährlich. Der muss weg. Und dann geschieht dieser eine Moment, dieses traurigste Bild, was wir wiederfinden, wenn wir uns mit dem Leben Jesu beschäftigen. Wie er mit seinen Jüngern Abschied feiert beim Passamahl, in den Garten geht, dort betet. Und dann kommt einer seiner Jünger. Einer, der ihn 3 Jahre lang begleitet hat. Und verrät Jesus mit einem Kuss. Ein Zeichen der Freundschaft. Ein Zeichen der Zusammengehörigkeit. Und Jesus wird dann in Ketten gelegt. Und dann wird Jesus ans Kreuz geschlagen, auf Golgatha. Wie ein ganz mieser Verräter. Wie ein Aufrührer. Wie ein hundsgemeiner Dieb. Und damit scheitert Jesus scheinbar. Alles ist vorbei. Denn das Kreuz war die niedrigste Strafe, das Schlimmste, was die Römer einem anderen Menschen antun konnten. Und sie haben viele Aufrührer an Kreuze geschlagen. Sie haben teilweise manchmal ganze Straßen mit Kreuzen gepflastert. Und Jesus ist wie viele Aufrührer vor ihm und viele Aufrührer nach ihm am Kreuz gescheitert. So sieht es zunächst aus. Aber Gottes Perspektive ist eine andere. Darüber können wir froh sein. Wir sehen dann in 2. Korinther 5 einen anderen Blick auf das, was da am Kreuz geschieht. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, er hat den, also Gott, hat den, der keine Sünde kannte, der unschuldig ist, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ein anderer Blick. Und noch deutlicher lesen wir das in Jesaja 53, in dieser ganz bekannten Stelle, in diesem Gottesknechtslied. Jesaja 53, wo über Jesus einige Jahrhunderte vor ihm schon eine Prophezeiung gemacht wird. Er wurde verachtet, steht dort, 3 Vers 6. Und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, wir meinten, er wäre gescheitert. Von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie die Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Auf Golgatha ist Jesus nicht gescheitert. Sondern auf Golgatha hat Jesus gesiegt, weil er sich selbst dahin begeben hat, weil er sich selbst hat opfern lassen. Kein Mensch hätte Zugriff auf Jesus, wenn Jesus das nicht erlaubt hätte. Aber er hat sich aufs Kreuz begeben und wir lesen, er hat es für dich getan und für mich. Er hat deine Schuld, dein Ungehorsam, er hat deine Rebellion, er hat deine Neid, deine Gier, er hat deine Boshaftigkeit, er hat deine Missachtung, deine Beleidigungen, er hat deinen Selbsthass, er hat alles das, was dich kaputt macht, auf sich genommen, auf Golgatha, damit wir Frieden haben dürfen mit Gott. Das Kreuz ist nicht ein Zeichen des Scheiterns, höchstens des Scheiterns des Teufels, sondern es ist ein Denkmal, ein Monument der Liebe und Gnade Gottes. Denn auf Golgatha hat Gott uns vergeben. Auf Golgatha hat Gott, der die Strafe über den Menschen ausgesprochen hat, du musst sterben, wegen deines Ungehorsams mir gegenüber, hat Gott diese Strafe selbst getragen. Er hat das Urteil ausgesprochen und er hat die Strafe getragen, damit wir frei sind, damit das nicht mehr zwischen uns und Gott steht. In Jesus, in diesem Mann am Kreuz, schließen Gott und Mensch Frieden miteinander, wo Himmel und Erde sich berühren. Das Kreuz, das von unten nach oben zeigt. Da schließen Gott und Mensch Frieden miteinander. Der Glaube macht den Unterschied. Wen siehst du in Jesus? Wen siehst du, wenn du das Kreuz anschaust? Siehst du einen gescheiterten Idealisten? Einen charismatischen Wanderprediger, der uns gute Botschaften gebracht hat, aber nun ja, dann ist er halt am Kreuz gestorben. Oder siehst du dort den sich selbst opfernden Sohn Gottes, der deine Schuld und deine Strafe, der dein Todesurteil auf sich selbst genommen hat, damit du leben darfst, damit du Frieden mit Gott schließen kannst. Dein Glaube macht den Unterschied. Was das Kreuz für dich bedeutet. Bedeutet es Scheitern oder Sieg? Also, auf Golgatha schließen Gott und Mensch Frieden miteinander. Und dann die dritte Station. Vom Ölberg aus besteigt Jesus seinen Thron. Jesus wurde ins Grab gelegt. Ein dicker Stein wurde davor gerollt, wie das üblich ist. Und damit hätte es der Endpunkt sein können. Aber das war es nicht. Sondern am dritten Tage, wie es so schön heißt, ist er auferstanden. Der Stein war weggerollt. Das Grab war leer. Und Jesus lebt. Er, der unschuldig ans Kreuz gegangen ist, für uns, wurde von Gott freigesprochen, von den Menschen verurteilt und von Gott freigesprochen. Gott hatte sein Ja zu Jesus gegeben durch die Auferstehung und hat den Anspruch von Jesus untermauert. Ja, er ist wirklich Gottes Sohn. Ja, er ist wirklich der Messias, der Erlöser und Erretter. Alles das bestätigt Gott durch die Auferstehung. Und wir sehen dann, wie Jesus Zeit mit seinen Jüngern verbringt, wie er sie ausrüstet, wie er ihnen nochmal einen tiefen Einblick in Gottes Wort gibt, die Schrift, um zu zeigen, dass alles so passiert ist, wie es passieren musste und um zu zeigen, was noch passieren wird. Und wir sehen dann, wie er zum Vater zurückkehrt. Und auch darüber redet zum Beispiel der Hebräerbrief. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt am Kreuz und sich dann zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Und wir lesen davon am Ende vom Lukasevangelium oder am Anfang der Apostelgeschichte, wie Jesus seine Jünger versammelt auf diesem Berg und wie er Abschied von ihnen nimmt und wie er plötzlich verschwindet und sie zurücklässt mit einem Auftrag. Und Jesus, als er zu seinem Vater zurückgekehrt ist, ist nicht zurückgegangen, um Urlaub zu machen. Ist nicht zurückgegangen, um endlich wieder Frieden zu haben und Ruhe zu haben, sondern er ist zurückgegangen, um sich auf seinen verdienten Platz zu setzen, zur Rechten des Vaters, als Herrscher dieser Welt. Und wie herrscht Jesus in dieser Welt? Wie regiert Jesus in dieser Welt vom Himmel aus? Er tut es durch dich und durch mich. Er tut es durch seine Gemeinde. Deshalb redet Paulus von der Gemeinde als vom Leib Jesu. Wir sind Gottes Hände und Füße. Wir sind Gottes Augen und Ohren und vor allem sind wir Gottes Mund. Wir sind das Mittel seiner Herrschaft, indem er zuerst in uns selbst anfängt zu herrschen, immer mehr Raum einzunehmen, unser Leben zu prägen und zu bestimmen und dann durch uns Gutes zu tun in die Welt hinein und zu predigen, weiterzuerzählen in die Welt hinein. Wir sind das Mittel seiner Herrschaft. Und die Thronbesteigung, also die Himmelfahrt, ist auch die Einlösung einer Zusage, die Jesus seinen Jüngern im sogenannten großen Missionsbefehl gegeben hat, den wir in Matthäus 28 nachlesen können, wo er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde und darum geht und mache zu Jüngern. Und ich werde bei euch sein bis an der Weltende, bis zum Schluss. Das ist nur möglich, weil Jesus im Himmel auf dem Thron sitzt. Da hat er ihnen das zugesagt und mit seiner Himmelfahrt hat er das eingelöst. Und das bedeutet auch, dass wir als Gemeinde einen Auftrag mitbekommen haben von diesem Herrscher. Dass wir eine Aufgabe haben, nämlich seine Liebe in die Welt zu tragen, seine Vergebung bekannt zu machen, sein Angebot unter die Menschen zu tragen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Dafür sind wir hier. Dazu hat uns Jesus berufen. Und er geht mit uns mit. Und das Gute, was wir sehen können daraus, ist, er hat die Kontrolle über alles. Nichts entgleitet seiner Kontrolle, auch wenn es manchmal so erscheint. Aber Gott hat einen viel größeren Blick als wir selbst. Und er hat das letzte Wort über alles. Aber er hat eben auch ein Ziel für diese Welt. Und er gibt uns als seinem Volk, als seiner Gemeinde, einen Auftrag, um dieses Ziel zu erreichen, dass alle Menschen Frieden mit Gott schließen können. Vom Ölberg aus besteigt Jesus seinen Thron. Und die letzte Station ist eine, die noch nicht gekommen ist. Das ist etwas, was noch auf sich warten lässt, worauf wir zugehen. Die vierte Station ist das neue Jerusalem, wie wir es im Buch der Offenbarung sehen. Mit dem neuen Jerusalem kommt der Himmel auf die Erde. Als Jesus gegangen ist, hat er seine Jünger nicht zurückgelassen, nicht für immer, sondern er hat ihnen versprochen, dass er zurückkommen wird. Und die Engel bestätigen das den Jüngern. Als sie ihn weggehen sehen, sagen sie, auf wen wartet ihr? Er ist zurückgegangen. Und er wird genauso, wie ihr ihn habt gehen sehen, wieder zurückkommen. Jesus wird wiederkommen. Gottes Ziel für die Erde, als er die Welt geschaffen hat, ist, dass das hier ein Ort des friedlichen Miteinanders von Gott und Mensch sein soll. Dafür hat Gott den Menschen in den Garten Eden gesetzt. Als einen Ort, wo sich Mensch und Gott begegnen können. Wo sie miteinander Gemeinschaft haben können. Und dann ist etwas schiefgegangen. Nämlich die Sünde ist in die Welt hineingekommen. Ungehorsam. Die Menschen haben Gottes Wort nicht geglaubt und getraut und haben eigene Wege gesucht. Und dieser Ungehorsam hat sie diesen direkten Zugang zu Gott gekostet, hat uns diesen direkten Zugang zu Gott gekostet. Symbolisch hat Gott deshalb den Menschen aus dem Garten Eden vertrieben, um deutlich zu machen, dieser ungestörte Zugang ist nicht mehr da. Aber auch wenn diese Gemeinschaft momentan hier nicht so möglich ist, wie es damals der Fall war, ist das immer noch das Ziel Gottes für uns Menschen, dass er und wir ungestörte Gemeinschaft haben. Darauf arbeitet er immer noch zu. Aber es gibt ein zentrales Problem, das erst gelöst werden muss, bevor das möglich ist. Nämlich das Problem des Bösen. Und das Böse hat zwei Einfallstore in dieser Welt. Und das sehen wir in dieser Geschichte von Adam und Eva. Das erste Einfallstor ist, dass da jemand ist, der uns zum Bösen verführt. Dass wir immer wieder diese Anreize in uns haben, die uns dazu bringen, Dinge zu tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie falsch sind. Dass wir uns immer wieder auf Wege begeben, von denen wir wissen, dass sie nicht gut enden und wir können es nicht lassen. Dass wir doch wieder lästern. Dass wir doch wieder uns aus einer Situation mit einer Lüge herausstehlen. Dass wir doch wieder stehlen. Dass wir doch wieder böse Denken, dass wir doch wieder zuhauen, wenn uns die Wut packt, dass wir doch wieder mobben, um bei den anderen gut dazustehen. Und wir merken, dieser Anreiz in uns ist da. Da ist etwas, was uns zieht. Und das nennt die Bibel den Teufel. Sie macht das mit einer Person fest, einer Macht, nicht mit Hörnern und Schwanz, wie es manchmal dargestellt wird, das ist dann verlächerlicht, aber eine reale Macht, die Einfluss auf unser Leben hat und die uns Lügen ins Ohr flüstert. Aber die andere Seite ist, dass wir uns versuchen lassen. Denn all die Lügen des Teufels hätten keine Macht, wenn wir uns nicht auf sie einlassen würden. Wir können also nicht alles auf ihn schieben, sondern wir müssen auf uns selbst gucken. Und wir geben ihm Raum in unserem Leben und lassen zu, dass er Einfluss auf uns hat. Und wir geben uns dem Bösen hin. Und das Böse und die Sünde erzeugen eine Kettenreaktion. Wir sehen das im Leben. Und wir werden hineingeboren und wir wachsen auf in einer Welt, in der die Sünde überall da ist, in der das Böse allgegenwärtig ist. Und es prägt uns und es steckt uns an und wir sind in dieser Maschinerie drinne und können uns dem nicht entziehen. Wer ohne Sünde ist, heißt es in der Bibel, der werfe den ersten Stein. Keiner von uns kann sich dieser Maschinerie entziehen. Und wir als ganze Menschheit sind in dieser Schuld und in diesem Bösen verstrickt und haben an sich keine Aussicht auf Frieden mit Gott. Und Jesus öffnet uns jetzt durch Golgatha, wie wir gesehen haben, den Ausweg. Er löst das Schuldproblem. Er gibt uns das Friedensangebot Gottes. Und wir leben jetzt hier in einer Zwischenzeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir in Schuld leben und aus Vergebung leben. Wir leben in einer Zeit, wo wir Sünde tun und versklavt sind von Sünde und trotzdem die Möglichkeit haben, befreit zu werden davon. Wir leben in einer Zeit, wo Frieden mit Gott und Auflehnung gegen Gott nebeneinander existieren, manchmal in uns selbst, alles gleichzeitig. Das Problem des Bösen ist am Kreuz in einem ersten Schritt gelöst worden, weil uns ein Ausweg gezeigt ist. Aber das Problem des Bösen ist noch nicht weg. Und das muss erst passieren, damit Gott sein Ziel mit uns Menschen und mit der Welt erreichen kann. Und Jesus wird einmal kommen, davon lesen wir in der Offenbarung, um diese endgültige Lösung des Bösen herbeizuführen. Er wird beschrieben als ein siegreicher Herrscher auf einem weißen Ross, der mit einem Wort aus seinem Mund das Böse von der Welt wegnehmen wird, der alledem ein Ende bereiten wird, aller Auflehnung gegen Gott, allem Ungehorsam, aller Schuld, allem, was uns Menschen kaputt macht. Und du hast heute hier die Möglichkeit, dich zu entscheiden, ob du die Lösung, die Gott dir anbietet, ergreifen möchtest, diesen Ausweg aus diesem Schuldproblem, oder ob du auf der Seite des Problems bleiben möchtest, auf der Seite des Bösen und der Sünde. Und deine Entscheidung, die du triffst und die du jeden Tag wieder neu treffen musst, weil wir es immer wieder vergessen und zurückrutschen. Deine Entscheidung hat Konsequenzen. Für jetzt und für den Tag, an dem du einmal Jesus begegnen wirst. Ob es der Tag ist, an dem du stirbst, oder ob es der Tag ist, an dem Jesus wiederkommen wird. Wir werden vor ihm stehen. Und deine Entscheidung hat Konsequenzen für diesen Tag. Und dann sehen wir in der Offenbarung, wenn das Problem des Bösen gelöst ist, wenn die Welt befreit ist von allem, was kaputt macht, dann wird Jesus seinen Wohnort sichtbar auf dieser Welt aufschlagen. Wir sehen in der Offenbarung 21, wie das neue Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde herunterkommt. In Jesus hat Gott schon Wohnung unter den Menschen gemacht, wie Johannes das beschreibt. Aber er wird es dann für immer tun. Und das Spannende ist, wenn wir darüber nachdenken, manchmal sagen wir, wir wollen in den Himmel zu Gott. Ich möchte da nicht hin, weil der Himmel nur eine Zwischenstation ist. Wenn Jesus einmal das Böse aus dieser Welt herausgenommen hat, dann gibt es keinen Bedarf mehr für den Himmel. Denn der Himmel ist nur ein Zeichen dafür, dass Gott und Mensch keine Gemeinschaft haben können, in direkter Form. Und wenn Jesus das Böse entfernt hat, dann wird es keinen Himmel, jetzt nicht als das über uns geben, sondern da, wo Gott wohnt, es wird keinen Himmel mehr geben. Weil Gott selbst unter uns wohnen wird. Er wird sein Haus auf dieser Welt errichten und er wird unter uns leben. Und wir werden ungestörte, perfekte Gemeinschaft mit Gott haben, so wie er das immer gewollt hat. Jesus wird wiederkommen. Das ist keine vage Hoffnung und das ist auch kein Ammenmärchen, das man sich erzählt, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Es ist meine feste Überzeugung. Und es ist meine feste Überzeugung, dass wenn Jesus zurückkommen wird, dass er dann hier auch ein Friedensreich aufbauen wird, das bis jetzt unmöglich gewesen ist. Und Jesus lädt dich ein. Heute ganz konkret Teil dieses Friedenslandes zu werden, das er errichten wird. Er lädt dich ein, die Lösung anzunehmen, die er dir ermöglicht hat, die er für dich bereithält. Und er lädt dich auch ein, Teil dieser Lösung zu werden, ein Friedensbotschafter zu sein und andere Menschen für dieses Angebot zu begeistern, das Jesus durch sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehung möglich gemacht hat. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir ein Lied in den Sinn gekommen und ich werde es nicht singen, weil ich nicht diese Predigt kaputt machen möchte durch meinen Gesang, sondern ich werde nur zwei Strophen daraus vorlesen. Es ist eigentlich ein Weihnachtslied, aber es kann man immer singen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O, Anfang und Ende steht da, Gottheit und Menschheit vereinen sich beiden, Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet's den Heiden, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Jesus ist kommen, der König der Ehren, Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen fein bald. Denkt doch, er will euch die Krone gewähren, Jesus ist kommen, der König der Ehren. Amen.